Ich danke für die Einladung, Herr Brockmann, und die freundliche Einführung. Ich weiß nicht, bin ich ohne Mikrofon zu verstehen? Dann würde ich es ohne Mikrofon machen wollen. Wenn Sie merken, ich werde zu leise, dann melden Sie sich. Herr Brockmann hat es ja eben schon mal gesagt, der Religionsunterricht ist ein besonderes Fach, weil es einen Verfassungsrahmen hat. Und das hat gute Gründe. Denn der weltanschaulich neutrale Staat will nicht die Inhalte eines Religionsunterrichts bestimmen, aber gleichzeitig wollten die Väter und Mütter des Grundgesetzes, dass es religiöse Bildung in der Schule gibt. Und das beißt sich ja. Und da ist diese singuläre Regelung getroffen worden, dass der Religionsunterricht eine gemeinsame Angelegenheit von Staat und Kirche in Deutschland ist, fast ganz Deutschland. Es gibt Flecken in Deutschland, wo es diese Konstruktion nicht gibt. Das ist vor allem in unserem Bistum das Bundesland Bremen, aber auch in Berlin gilt das zumindest in Westberlin nicht. Und in Brandenburg hat sich das Verfassungsgericht so ein bisschen rumgemogelt zu fragen, ob es da gilt oder nicht. Zumindest wird da der Religionsunterricht faktisch nach den Vorgaben des Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes nicht erteilt. Aber in den meisten Bundesländern ist eben der Religionsunterricht als gemeinsame Angelegenheit von Staat und Religionsgemeinschaft eingerichtet. Das ist auch ein Stück Gewaltenteilung. Der Staat gibt die Gewalt ab, alle Inhalte in Schule bestimmen zu wollen und bietet eben den Religionsgemeinschaften ein Mitspracherecht. Es gab in Deutschland Staaten und Regime, die das nicht wollten und tolerierten. Das waren die Nationalsozialisten und die SED-Herrschaft. Insofern da auch die Begründung, warum es bei uns Verfassungsrang hat. Aber Herr Brockmann hat ja schon richtig darauf hingewiesen, der Verfassungsrang ist das eine, reale Wirklichkeit muss gelebt werden. Wie sieht die Situation wirklich aus? Die Besonderheit dieses Faches ist eben, dass der Religionsunterricht aus der Teilnehmerperspektive der Konfession, der Religion erteilt werden kann, im Gegensatz zu dem Ersatzfach, was in Niedersachsen Werte und Normen heißt, wo aus der Beobachterperspektive über Religionen informiert wird. Und im Religionsunterricht darf und soll die Religionslehrkraft sich auch bekennen als zu dieser Religionsgemeinschaft zugehörig, als jemand unterrichten, der aus dieser Religion auch selber sein Leben gestaltet. Diese Möglichkeit bieten andere Fächer nicht. Da ist ja auch eine weltanschauliche Neutralität gefordert von den Lehrerinnen und Lehrern. Im Religionsunterricht ist diese Neutralität eben nicht nötig. Gleichzeitig gibt es ja das Recht auf negative Religionsfreiheit oder Abmeldung oder eben für Eltern, die ihr Kind nicht in einer Religionsgemeinschaft haben, die müssen ja auch nicht daran teilnehmen. Insofern ist es ja auch in gewisser Weise ein Wahlfach. Bis zum 14. Lebensjahr Wahl der Eltern und darüber hinaus können die religionsmündigen Schülerinnen und Schüler selbst darüber entscheiden. Wie sieht das in der Realität aus? Da möchte ich Ihnen, jetzt spiele ich wahrscheinlich ein Bild, ja? Nicht im Bild spielt. Ich glaube, hier geht es. Ne? Einige Dateien oder Daten gehen zum Religionsunterricht in Deutschland und darüber hinaus in Niedersachsen, um eine Einschätzung zu bekommen, wie sieht es denn in der Realität aus, nicht an der einzelnen Schule, aber in der Fläche. Zum einen sehen wir hier an dieser Grafik vom Sekretariat der Kultusministerkonferenz, dass 35% der Schülerinnen und Schüler bundesweit am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen, 33,6% am katholischen Religionsunterricht und 24,2% am Ersatzfach, das in den Bundesländern unterschiedlich heißt, hier Werte und Normen, Ethik, praktische Philosophie. Also, wir sehen also auch an dieser Grafik schon, es ist nicht ganz gedrittelt, aber die Konfessionszugehörigkeit in Osnabrück ist ja gedrittelt, etwa katholisch, evangelisch und andere oder kleine Religionsgemeinschaft. Das Ersatzfach hat inzwischen einen großen Stellenwert erreicht. wie sieht das in Niedersachsen aus? Zum einen haben wir, das ist für die späteren Statistiken wichtig, insgesamt einen Schülerrückgang erlebt in den letzten 8 Jahren. Hier sind die Zahlen von 2010, die letzten, die hier vorliegen, sind von 2016. Sie sehen also, die Schülerzahl ist von knapp 92.000 2010 hier auf 920.000 natürlich auf 848.000 zurückgegangen und steigt im Moment wieder leicht an. Das hat natürlich auch Auswirkungen für die Organisation von Religionsunterricht. Wichtiger dafür ist aber, welcher Konfession oder Religionszugehörigkeit gehören die Schülerinnen und Schüler an.
Herr Ferber, es ist verständlich, dass Sie mit Blick auf die Statistiken und Tabellen Ihre Sprache auch da Richtung Wand richten, muss so sein, aber Sie sind dann nicht mehr ganz so gut zu verstehen.
Okay.
Und wenn das denn so ist, dann würde ich das doch begrüßen mit dem Mikrofon.
Ja, danke, mache ich. Das geht. Also, ich fahre jetzt nur zu weit weggegangen vom Bildschirm, deswegen konnte ich nicht mehr da hingucken, sondern musste hier hinschauen. Ja, danke für den Hinweis. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Hast du den Religionsunterricht nicht hinzu?
Wenn Sie mich so zurücktreten würden, wäre das so wie.
Ich stelle mich mal hinter die Säule. Ich glaube, so geht's.
Ja,
so ist es. Gut. Wichtiger für den Religionsunterricht ist, welcher Religionsgemeinschaft gehören die Schülerinnen und Schüler an. Und hier sehen wir eben, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen evangelisch ist nach wie vor, aber Sie sehen mit kleinen Wellen, dass die Linie nach unten zeigt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler evangelischen Bekenntnisses geht zurück. Die Zahl der katholischen Schülerinnen und Schüler, das ist hier diese rote Linie, sinkt auch langsam. Die einzige, die richtig steigt, ist diese blaue Linie, das sind die Schülerinnen und Schüler ohne Religionszugehörigkeit. Und da können Sie schon etwas erkennen, was in Niedersachsen der Fall ist. Die Zahl der Schüler, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, ist inzwischen schon höher als die der Schülerinnen und Schüler, die katholisch sind. Also innerhalb der Schülerschaft ist die größte Gruppe die der evangelischen Schüler, die zweitgrößte Gruppe die keiner Religionsgemeinschaft angehören, dann kommt erst die Gruppe der katholischen Schülerinnen und Schüler. Und die graue Linie, die Muslime, sehen Sie, die steigt ganz langsam und stetig, aber sie ist sehr, sehr niedrig. Das wundert einen wahrscheinlich, weil wenn Sie die Presse verfolgen, das Thema wesentlich präsenter ist als die Schülerzahlen, das in der Schule in Niedersachsen deutlich war. Die gelbe Linie sind die, die anderen Religionsgemeinschaften angehören. Jetzt nochmal kurz gesehen, wie sieht das eigentlich aus mit der Erteilung von Religionsunterricht? Wie viele Schülerinnen und Schüler nehmen am Religionsunterricht teil? Die Einzelzahlen sind jetzt auch gar nicht so entscheidend, sondern eher den Trend, den man ablesen kann. Sie sehen also, von 2006 bis 2016 hat der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen, abgenommen. Auch die am katholischen Religionsunterricht teilnehmen, ist zurückgegangen. Die am Ersatzfach teilnehmen, ist gestiegen, das entspricht der Schülerschaft. Aber interessant ist dieser graue Bereich, das ist nämlich der konfessionell kooperative Religionsunterricht, der immer auch Religionsunterricht der Konfession ist, der die Lehrkraft angehört, der aber offen ist für Schülerinnen und Schüler der anderen Konfession, also entweder katholisch oder evangelisch. Und das Spannende finde ich, wenn man sieht, wenn man hier diesen Schnitt macht, in der Summe evangelisch-katholischer Religionsunterricht und konfessionell-kooperativer Religionsunterricht bleibt das recht stabil in der Prozentzahl. Obwohl ja prozentual die Zahl der evangelischen und katholischen Schülerinnen und Schüler zurückgegangen ist. Man kann also sehen, durch die 1998 erstmal eingeführte Möglichkeit der konfessionellen Kooperation in Niedersachsen, die zunächst nicht statistisch erhoben worden ist, deswegen gibt es ja 2006 da auch noch keine Zahl, weil das in der amtlichen Schulstatistik nicht eigens ausgewiesen wurde, aber seitdem das ausgewiesen wird, sieht man, dass dadurch letztendlich der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Religionsunterricht bekommen, gestiegen ist. Prozentual an der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler. Das finde ich ist eine interessante Entwicklung, die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Insgesamt sieht man hier auch, das ist die evangelische Linie sozusagen, diese blaue Linie ist der katholische Religionsunterricht und die graue, wie eben auch der konfessionelle kooperative Wir sehen also, dass in Niedersachsen inzwischen mehr Religionsunterricht als konfessionell kooperativer Religionsunterricht erteilt wird, als homogen katholischer, also wo die katholische Lehrkraft nur katholische Schülerinnen und Schüler in der Lerngruppe hat. Und das ist eine Entwicklung, die vielleicht so keiner vorausgesehen hat, die wir aber konstatieren müssen, letztendlich immer im Hinterkopf haben. Dadurch haben wir Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, am Religionsunterricht überhaupt teilzunehmen.
Bezieht sich das denn auf alle Schüler jeden Alters oder kann man das trennen zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen?
Also, das bezieht sich hier auf die allgemeinbildenden Schulen der Jahrgänge 1 bis 11, ohne die Qualifikationsphase und die berufsbildenden Schulen. So, ich kann die Zahlen ja nur aus der amtlichen Schulstatistik entnehmen. Also es geht um allgemeinbildende Schulen von Klassen 1 bis 11. Und wir sehen eben hier deutlich, wie die Zahl der Unterrichtsstunden, die konfessionell kooperativ erteilt worden sind, in den knapp 10 Jahren sich verdreifacht hat. Das soll von an Statistik sein, und mehr möchte ich Ihnen gar nicht zumuten heute Abend, nur noch eine Zahl, oder zwei Zahlen, das kommt noch rein. Aber einmal die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die am katholischen Religionsunterricht über alle Schulformen in Niedersachsen 2016 teilgenommen haben, beträgt 62.235, nach Aussage der Kultusministerkonferenz. Dagegen habe ich mal gestellt die Zahl der gezählten Gottesdienstteilnehmer im Bistum Osnabrück, das entspricht dem ungefähr. Hildesheim hat etwas weniger Gottesdienstbesucher, für Flechtal kann ich das leider nicht verifizieren, weil die Zahlen nur veröffentlicht werden für das Gesamtbistum und nicht für den niedersächsischen Teil des Offizialratsbezirks. Gehe ich aber auch mal davon aus, dass das auch nicht über dem von Osnabrück liegt. Man kann also sagen, die Zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am Religionsunterricht liegt über einem Drittel gegenüber der Zahl in allen drei Diözesen an Gottesdiensten. Also wir reden über ein starkes Feld von kirchlichem Engagement. Wir haben bis zu 1600 Religionslehrerinnen und Lehrer. Das ist eigentlich die größte, wie das eigentlich schon größte theologische Berufsgruppe, die wir im Bistum haben. Und 62.000 junge Leute jede Woche ein bis zwei Stunden Religionsunterricht ist nicht wenig. Nun haben wir ein Problem in Niedersachsen, dass die Konfessionen sehr unterschiedlich verteilt sind. Der Religionsunterricht, so das Schulgesetz, ist ordentliches Unterrichtsfach, wie das im Grundgesetz auch heißt. Aber die Voraussetzung für die Erteilung ist, dass mindestens 12 Schülerinnen und Schüler eines Bekenntnisses an der Schule sein müssen. Das wird sich zunächst nicht viel an. 12 Schüler über alle Jahrgänge einer Schule, das wird man ja wohl zusammenbringen. Das heißt ja, in einer einzigen Grundschule müssten pro Klasse 4 Schüler katholisch sein, dann hätte ich ja die 12. Aber interessant ist, in Niedersachsen wird diese Zahl in 31% der Schulen nicht erreicht. Also einem knappen Drittel der Schulen in Niedersachsen gibt es weniger katholische Schülerinnen und Schüler, als für die Erteilung von Religionsunterricht notwendig wäre. Und die 12-Zahl ist natürlich sehr gering. Wenn Sie an eine mehrzügige weiterführende Schule denken, Gesamtschule, Gymnasium, und Sie haben da 13, 15, 17 katholische Schüler, wie will man dann den Religionsunterricht organisieren? Es macht auch wenig Sinn, das in einer Lerngruppe zu machen, von Klasse 5 bis 11 zum Beispiel. Das ist didaktisch nicht sinnvoll. Und immerhin an 143 Schulen allein im Gebiet des Osnabrückes, des Bistums Osnabrück, gibt es nicht 12 katholische Schülerinnen und Schüler. Das heißt auch umgekehrt, wenn wir nicht die Möglichkeit des konfessionellen kooperativen Religionsunterrichts hätten, würden diese Schülerinnen und Schüler keinen Religionsunterricht bekommen und zumindest in den weiterführenden Schulen wahrscheinlich die Fachwertung bekommen. In den Grundschulen gibt es das etwas als Schulversuch. Jetzt nochmal zur Inhaltlichkeit. Der katholische Religionsunterricht hat drei Ziele. Das eine Ziel ist Vermittlung von strukturiertem und lebensbedeutsamen Grundwissen über den christlichen Glauben und andere Religionen. Das zweite, reflexive Erschließung von Formen gelebten Glaubens. Das ist ja nicht nur ein kognitives Lernen. Und das dritte Ziel ist die Förderung religiöser Dialog- und Urteilsfähigkeit. Diese drei Ziele sind durchaus gut anschlussfähig mit dem evangelischen Religionsunterricht. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter mit einem Religionsunterricht, der diese Ziele hat, angesichts der Religionsdemografie und Schülerdemografie, die ich Ihnen eben aufgezeigt habe, mit einem knappen Drittel an Schulen, an denen nicht mal die 12-Zahl von katholischen Schülerinnen und Schülern erreicht wird. Ich habe Ihnen mal zwei Extremszenarien möchte ich vorstellen. Das eine ist, was Sie auch in der Diskussion immer wieder kennen, dass gesagt wird, wir machen ein religionsgrundliches, wertorientiertes Fach, Werte und Normen für alle. Das ist schulorganisatorisch wesentlich leichter organisierbar als der getrennte Religionsunterricht. Und das soll ein Pflichtfach für alle werden, weil wir auch immer mehr Menschen haben, die nicht in den Religionsunterricht gehen. Und dieses Extremszenario wird sicherlich nochmal mehr diskutiert werden, wenn es nicht gelingen wird, einen islamischen Religionsunterricht zu etablieren. Daneben haben wir das Grundgesetz mit der Rechtsgarantie. Der Religionsunterricht wird als zusätzliches Fach angeboten, mit Teilnehmerverpflichtung der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied der jeweiligen Religionsgemeinschaft sind. Oder wenn man das Grundgesetz ändert, kann man das auch als Fach führen. Aber kein Grundgesetz hindert den Staat daran, das Fach Werte und Normen für alle verpflichtend zu machen, wenn nebenbei noch der Religionsunterricht erteilt wird oder angeboten wird. Ob das jetzt in Randstunden ist, freitags in der 7. und 8. Stunde, ob das nicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre, müssten dann Juristen klären. Ich befürchte, dass das geht und die Abmeldezahlen werden dann entsprechend hoch sein. Aus meiner Sicht würde das zum Ende des Religionsunterrichts führen, auslaufende Religionslehrerbildung an Universitäten und Studienseminaren und die vorhandenen Religionslehrerinnen und Lehrer würden den Fachwert und Normen eingesetzt. Das ist ein Extremszenario. Das zweite Extremszenario wäre eine parallele, vollständige Erteilung des konfessionellen Religionsunterrichts in rein konfessionell homogenen Gruppen. Als evangelischer Religionsunterricht, als orthodoxer, als katholischer, als orthodoxer Religionsunterricht, als islamischer Religionsunterricht, alevitischer, jüdischer und andere Religionsgemeinschaften, die entsprechende Zahlen an Schülerinnen und Schülern in den Schulen haben. Das würde dazu führen, dass sehr viel mehr Ressourcen, Mittel, Geld konkret Lehrer schon in den Bereich der religiösen Bildung umgeleitet werden, als das im Moment ist. Und dass es eben auch genügend ausgebildete Religionslehrpersonen für die oben genannten Fächer gibt. Auch das halte ich für ein Extremszenario, was mir lieber wäre als das andere. Aber ich glaube, auch das ist ein Extremszenario, was in der Realität kaum erreichbar sein wird. Deswegen aus meiner Sicht ein Trendszenario. Wo könnte es hingehen zwischen diesen beiden Extremen? Aus meiner Sicht eine weitgehende Erteilung von konfessionellem an eine Religionsgemeinschaft rückgebundenen Religionsunterricht auf der Stundentafel, der aber erreicht, das wird erreicht durch die Kooperationen einerseits der christlichen Konfessionen, möglicherweise aber auch der islamischen Bekenntnisrichtungen, vielleicht gelänge es sogar das mit dem alevitischen Religionsunterricht. Aber da müssen andere darüber entscheiden. Aber es würde natürlich dieses Szenario stärken, wenn die Zahl der anzubietenden Fächer reduziert würde. Das Fach Werte und Normen muss selbstverständlich angeboten werden für die wachsende Gruppe derer, die keine religiöse Bildung wollen. Und für die kleineren Gruppen, Buddhisten, Hinduisten oder eben in Niedersachsen auch die Juden, die würden eben schulübergreifend den Religionsunterricht erteilen, wie das hier in Osnabrück ja auch die jüdische Gemeinde macht, nachmittags in Räumen der Synagogengemeinde. Und da kommen die Schülerinnen und Schüler eben aus verschiedenen Schulen hin, die an dem Religionsunterricht teilnehmen, gilt aber als regulärer Unterricht und die Note wird auf dem Zeugnis mit aufgenommen. Um dieses Trendszenario zu erreichen, gibt es aber eine Reihe von Herausforderungen, die zu meistern sind. Und die sind nicht ohne. Zum einen, erstmal vielleicht für uns oder für Christen ungewöhnlich, es geht auch um die Stärkung des Faches Werte und Normen. Vor allen Dingen auch in der Primarstufe, wo das in Niedersachsen noch nicht angeboten wird. Es gibt inzwischen einen Schulversuch, aber in der Fläche ist das noch nicht so. Und das führt in den Grundschulen dazu, dass der Religionsunterricht im Klassenverband erteilt wird, weil wo sollen die Schüler dann hin, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, beaufsichtigt werden müssen sie. Zusätzliche Lehrerstunden für die Aufsicht gibt es nicht. Also sind sie im Klassenzimmer mit drin und wenn sie da Eltern haben, die nicht wollen, dass ihr Kind mit religiösen Inhalten in Beziehung kommt, hat das natürlich Auswirkungen für den Lehrer. Ich kann das selber biografisch festmachen. Ich habe in Bayern auch mal einen Schuljahr in einer Grundschule unterrichtet. Da ist das Ersatzfach zweistündig und der Religionsunterricht dreistündig. Und eine Stunde hatte man dann immer die Ethik-Schülerinnen und Schüler im Unterricht sitzen. Und ich habe gemerkt, dass ich mir vorher überlege, wie unterrichtest du in der Schule, wo die Muslime, die Zeugen Jehovas und die Atheisten da sitzen, dass für die nicht übergriffig ist. Und wenn man die immer da drin sitzen hat, verändert das den Religionsunterricht. Deswegen glaube ich, brauchen wir dringend das Ersatzfach auch in der Grundschule. Natürlich wird dieses Ersatzfach immer nur den Religionen aus der Beobachterperspektive darstellen können und darstellen wollen. Was eine zweite Herausforderung ist, wir müssen dafür eintreten, dass es sinnvoll ist, den Religionsunterricht in der Schule zu belassen, in Rückbindung an die verschiedenen Religionsgemeinschaften. Das ist keine Selbstverständlichkeit politisch, dafür müssen wir uns einsetzen, das tun. Gremien des ZDK hat sich dazu geäußert, die EKD jetzt gerade und die Deutsche Bischofskonferenz. Viele Religionspädagoginnen und Pädagogen meiner Konfessionen auch. Aber die Diskussion müssen wir führen und uns dieser Diskussion auch stellen, dass auch der Religionsunterricht, der die Religion aus der Teilnehmerperspektive darstellen kann, Vorteil hat gegenüber dem religionsmündlichen Unterricht. Und ich glaube, ein Riesenvorteil ist auch die innerreligiöse Religionskritik. Wir kennen in der jüdisch-christlichen Tradition, und das gibt es auch in der islamischen Tradition, dass Kritik an der Religion von innen heraus geführt wird. Das ist auch notwendig und das ist auch Teil des Religionsunterrichts. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich dafür kämpfe, dass dieser Religionsunterricht so erhalten bleibt mit Lehrerinnen und Lehrern, die in diesem Fach ausgebildet werden. Religionslehrerinnen und Lehrer studieren kein Fach, sondern in der Regel eine Fakultät. Das sind nämlich viele Fächer mit vielen Disziplinen und die Forderung, die immer erhoben wird, das soll ein religionsgrundliches Fach für alle sein, überfordert aus meiner Sicht Religionslehrerinnen und Lehrer. Es ist fast unmöglich, in allen Religionen wirklich fachlich versiert auskunftsfähig zu sein. Also je mehr ich zum Beispiel vom Islam weiß, umso mehr schäme ich mich, wie ich früher darüber unterrichtet habe. Da hatte ich ganz wenig Ahnung von. Und auch eine Religionskritik wird ein muslimischer Schüler mir als Christen nicht so gleich abnehmen, wie wenn es von innen kommt, von einem muslimischen Religionslehrer oder einer Lehrerin. Insofern glaube ich, gibt es gute Gründe dafür, sich einzusetzen, aber dann diese Diskussion, der müssen wir uns stellen und die müssen wir führen. Und gleichzeitig muss man auch im Blick haben, nicht nur die reine Lehre, sondern die schulische Realisierbarkeit. Man kann sehr viel fordern, was sein muss, was aber dann in der Realität nicht umsetzbar ist, dann wird es auch nicht passieren. Als Katholiken haben wir da eine langjährige oder jahrhundertelange Erfahrung, gerade in der Moraltheologie, dass es Maximen gibt, die ganz hoch sind, und viele sich sehr frei unter der Latte wegbewegen. Also wenn man was steuern will, muss man Regelungen haben, die auch realisierbar sind, sonst ignorieren die Leute die Regeln. Und deswegen, glaube ich, muss man das immer im Blick haben. Der Religionsunterricht hat aus meiner Sicht Zukunft, wenn er einerseits konfessionell gebunden bleibt durch die Bezugswissenschaft, durch die Lehrpersonen und die Inhalte, wenn er kooperativ ist, also mit Fächern zusammenarbeitet, die eine Nähe haben und wir haben ein gemeinsames Taufanerkenntnis. Es gibt die eine christliche Taufe, auf der Ebene gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten, mit anderen Religionen würde das schwierig, aber innerhalb einer Religion konfessionell übergreifend kann Religionsunterricht kooperieren, die Lehrkräfte zusammenarbeiten mit gemeinsamen Fachkonferenzen. Das ist an den meisten Schulen eh schon Standard und den Dialog mit dem Religionsunterricht anderer Religionsgemeinschaften mit dem Fachwert und Normen muss man suchen. Es ist ein Riesengewinn, wenn in der Fachkonferenz eben auch ein jüdischer oder eine muslimische Religionslehrkraft ist, wie wir das in der Religionsschule haben, dann kann man gleich versierte Ansprechpartner und muss nicht die Schülerinnen und Schüler als Fachleute ihrer Religion in Anspruch nehmen. Vorher muss kontextuell sein, sich an konkreten schulischen Kontexten orientieren. Das wird in einer einzügigen Grundschule mit wenigen katholischen Schülerinnen und Schülern in Ostfriesland anders aussehen als hier in der Stadt. Das wird an einer berufsbildenden Schule wieder anders aussehen müssen als in einer gymnasialen Oberstufe. Anders wird es nicht organisierbar sein. Wohl wissend, dass ein Flickenteppich, wo es sehr, sehr unterschiedliche Lösungen gibt, auch politisch immer wieder die Gefahr gibt, dass man das auswählt. Aber anders wird es aus meiner Sicht nicht realisierbar sein. Ich halte die Zukunft des Religionsunterrichts für eine gemeinsame Herausforderung der beiden großen Kirchen in Niedersachsen, die sind zentral mit den Reformierten, den Lutheranern und den Katholiken. Und wir haben seit dem letzten Jahr oder seit diesem Jahr, kann man sagen, die Schrift ist in diesem Jahr erschienen von der EKD, eine große Gemeinsamkeit, was die Möglichkeiten der konfessionellen Kooperation angeht. Ich bin jetzt seit 18 Jahren hier, vorher war ich bei der Bischofskonferenz, also gut 20 Jahre überblicke ich. Einen solchen Konsens hat es bisher noch nie gegeben. Das sehe ich als eine riesige Chance, dass wir auch gemeinsam uns auch politisch und darüber hinaus in den Schulen einsetzen für die Erteilung des Religionsunterrichts. Und im letzten Jahr, da möchte ich zum Schluss zitieren, ist da eine Selbstverpflichtung der beiden, der drei Kirchen ausgesprochen worden, hier in der Katharinenkirche am 12. März im Gottesdienst. Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes verpflichten wir uns, die grundlegenden Gemeinsamkeiten im Glauben in allen Formen der Verkündigung hervorzuheben, dazu gehört auch der Universität, und auf dem Weg des ökumenischen Lernens kontinuierlich voranzuschreiten. Auf der Universität kann das ein Weg sein. Wir verpflichten uns, wo immer es möglich ist, gemeinsam zu handeln und einander aktiv zu unterstützen. Das ist der Religionsunterricht ein Feld, wo diese Selbstverpflichtung realisiert werden kann. Anstehende Aufgaben aus meiner Sicht ist die qualitative Weiterentwicklung der Didaktik des konfessionellen kooperativen Religionsunterrichts. Die rechtlichen Möglichkeiten sind da, jetzt müssen wir die didaktischen Grundlagen schaffen. Wir müssen die konfessorische Positionierungsbereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer stärken. Das hat uns die wissenschaftliche Religionspädagogik ins Stammbuch geschrieben, dass Religionslehrerinnen und Lehrer nicht selten sich auf die Moderatorenrolle zurückziehen und sozusagen in die Beobachterperspektive wechseln, damit aber das Prägen des Faches preisgeben. Das ist nicht ihr Wille, aber es passiert praktisch. Wir brauchen selbstverständlich, das haben wir in Niedersachsen, abgestimmte Lehrpläne für den evangelischen und katholischen Religionsunterricht, weil durch einen Lehrerwechsel ja auch ein Fachwechsel entsteht. Dann haben Sie in Klasse 2 evangelischen Religionsunterricht, dann wird die Lehrerin schwanger, geht in Elternzeit und die katholische Kollegin übernimmt, ist das ja ein anderes Fach. Wenn die Lehrpläne nicht aufeinander abgestimmt sind, dann wird das nicht klar. Ich glaube, deswegen brauchen wir auch Schulbücher, die von beiden Kirchen zugelassen sind und in beiden Unterricht einsetzbar sind. Es ist kein gemeinsamer Unterricht, sondern da gibt es den katholischen Teil, den evangelischen Teil. Nur die Eltern zahlen die Bücher, wenn dann Lehrerwechsel und Fachwechsel ist, kaufen die kein neues. Wenn wir daran festhalten wollen, dass nur von den Kirchen autorisierte Bücher eingesetzt werden, ist das für mich eine Voraussetzung. Und selbstverständlich gehört dieser konfessionelle Perspektivenwechsel in die Aus- und Fortbildung der Religionslehrerinnen und Lehrer. Das fängt in der Universität an, dass immer auch die Perspektive der anderen Konfessionen mitgedacht wird. Nicht alles kann man im konfessionellen Tandem unterrichten. Das würde viel zu viel Lehrerressourcen kosten. Aber wie sieht das aus der Sicht der anderen Kirche aus? Das gehört aus meiner Sicht in die Lehrerfortbildung und Ausbildung. Ja, soweit von meiner Seite.